Hallo, liebe Freunde des gepflegten Fußballs. Es ist Montag und was gibt es Schöneres als montags? Moment, ich muss diesen Satz zu Ende bringen, weil es gibt schönere Dinge als montags, auf jeden Fall. Aber was gibt es Schöneres als den Montag zu verbringen mit 3 Punkten im Rücken? Der FC St. Pauli hat am Samstag gewonnen gegen den VfB Stuttgart. Das werden wir in der Millanton-Redaktionssitzung Nummer 42 bis zum Exzess feiern.
Und Gott sei Dank hast du mich bis zum Erbrechen gesagt.
Und das tue ich liebend gerne zusammen mit Mike und Nina. Hallo Nina.
Hallo.
Bist du auch noch so happy wie ich?
Ja, doch.
Ja, sehr schön. Und du Mike, wie geht's dir?
Auch ganz hervorragend. Es ist, wie du sagst, Montage nach Siegen sind wunderbar. Und um Evalin mal wieder recht zu geben, Siege sind durch nichts zu ersetzen. Man kann es nicht oft genug sagen. Punkt.
Und es war ein Sieg gegen den VfB Stuttgart. Da kommen wir zu dem Spiel selber. Kommen wir gleich noch mit dem, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt zu rechnen war. Ich fasse es mal so zusammen. Die Stimmung vor dem Spiel war, und das ist noch freundlich ausgedrückt, richtig beschissen. Auf jeden Fall. Mike, nimm uns doch mal mit. How do you felt before the match? Nee, sag mal ehrlich, also ich meine, da ist ja dann, man verliert irgendwie gegen Augsburg, verliert ein bisschen Kontakt zum Relegationsplatz auch schon. Und dann ist auch noch klar so, okay, Hauke Wahl wahrscheinlich verletzt, Erik Smith verletzt.
Nun lass mich doch antworten, wenn du mir schon eine Frage stellst.
Ja, ich wollte nur ein bisschen Kontext mitgeben.
Ja, kriege ich hin.
Ich falle dir auch immer wieder ins Wort, einfach so lange, bis du entnervt hier aufgibst.
Kannst du gar nicht, wenn ich hier anfange zu reden. Cool, ne?
Ich habe gerade die Luft angehalten, ich habe fast umgekippt. So lange habe ich Luft angehalten.
Also pass auf, mein Spieltag fing wie folgt an, Hyobs Botschaft im Clubheim, wir haben kein Licht mehr. Irgendwas hat da, keine Ahnung, ausgesetzt und die Haustechnik war nicht zu erreichen. Und es ist halt doof, wenn du so einen Raum hast, der zu dem Zeitpunkt noch von genug Tageslicht ausgeleuchtet wurde, dass es irgendwie ging, aber ja absehbar war, dass es irgendwann dunkel wird und du dann die Leute ja mehr oder weniger rausschmeißen musst, weil du selber nichts mehr siehst, geschweige denn irgendwie Geldtransaktionen machen kannst, weil du die Münzen gar nicht erkennst, die du da in der Hand hast. So, dementsprechend schon ein bisschen angespannte Stimmung, sage ich mal. Und dann nähere ich mich der Tribüne und bekomme von meinem Redaktionskollegen Tim die Info, Fujita, Pereira Larsch, muskuläre Probleme, raus. Und ich dachte, wie du schon eben auch ankündigtest, ja, mit den ganzen anderen Ausfällen, ist egal, es werden trotzdem 11 Leute auf dem Platz stehen und die müssen das halt machen. Habe ich wirklich wortwörtlich exakt so formuliert.
Hast du. Nina, wie gehst du denn in so ein Spiel rein, bei dem man jetzt nicht unbedingt Favorit ist?
Also, ich weiß nicht, der Tag vor dem Spiel war irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig. Und also ich hatte die ganze Zeit sowieso schlechte Laune und die ganze Zeit die Erwartung, ja, wir kriegen hier heute 4-0 Klatsche, scheißegal. Entsprechend angenervt war ich irgendwie auch vorher, keine Ahnung. Ich hatte nicht so gute Laune. Ja, muss man sich irgendwie mit den Leuten, die um einen rum sind, das halbwegs schönreden vielleicht. Dann geht das auch.
Aber hast du das geschafft, das halbwegs schön zu reden?
Ja.
Vor dem Spiel.
Ja, vor dem Spiel. Also ich meine, die einen waren ein bisschen optimistischer, sage ich mal. Und dann hatte ich aber auch Gespräche, wo wir einfach gesagt haben, ja, scheiß drauf, heute wird eh nichts. Aber die optimistischen Gespräche waren, glaube ich, ganz lustig. Liebe Grüße an der Stelle.
Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, mit Anpfiff, nee, heute geht was. Und zwar so eine typische Jetzt-erst-recht-Mentalität. Also Tim hat es ja geschrieben, oder Hoeneß hat es im Interview gesagt, diese Wagenburg-Mentalität, die da beim FC St. Pauli erzeugt wurde. Und auch Blessin hat es ja gesagt, wir haben heute eh nichts zu verlieren, also lass uns das Beste daraus machen. Und ich finde, das hat man mit Anstoß tatsächlich gemerkt. Also es war von vornherein sowohl auf dem Rasen als auch auf den Rängen irgendwie so eine besondere Energie zu spüren. Die hat man nicht jedes Spiel und es bringt auch nichts jetzt zu sagen, ja, so müssen wir jedes Wochenende reingehen. Das geht halt nicht. Also muss man leider auch so ehrlich sein. Das waren 110, 115, wie viel auch immer Prozent. Und das kannst du, so schade es auch ist, leider nicht in 34 Spielen auf die Beine bringen. Wahrscheinlich werden wir das auch nicht in den 13 restlichen Spielen auf die Beine bringen. Aber halt so oft wie möglich. Und Samstag hat es mal wieder geklappt.
Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht doch möglich ist, zumindest diesen Spirit jetzt beizubehalten, weil man ja eben schon die Stimmung vor Anpfiff war bemerkenswert schlecht. Man wusste, man spielt jetzt gegen Stuttgart und Leverkusen. Eigentlich hat man gegen Stuttgart keine Chance. Dann sieht es tabellarisch sowieso noch schlechter aus. Dann gegen Leverkusen, da haben wir ja schon mal verloren. Die sind auch viel zu gut, so ungefähr. Ich fange jetzt hier Stimmung auf gerade. Dann verliert man da auch und dann hat man wahrscheinlich schon 6 Punkte Rückstand zum rettenden Ufer und dann kommt Werder und man weiß ja, wie das ist, dann verkrampfen wir wieder wie im Derby und so und holen da maximal einen Unentschieden, verlieren wahrscheinlich richtig blöd 0-1 und dann kannst du eigentlich den Laden, das Licht schon ausmachen, so wie das im Clubheim gewesen ist, da wurde das Licht nämlich schon ausgemacht. So war die Stimmung vorher. Dann kommt die Aufstellung raus und du kriegst auch noch mit, ja, okay, Fujita und Matias Pereira-Larsch fallen auch aus. Da wurde es dann schon, das muss ich auch sagen, so auf der Impressebereich wurde das schon so ein bisschen gehässig, ehrlich gesagt, so, ne? Dass man dachte so, Nina, du hast gesagt, ja, das verlieren wir sowieso 4-0. Ich habe mit Menschen gesprochen, die haben gesagt, ja, es ist gut, wenn wir nur 4-0 verlieren, so in dem Rahmen, weil ich dann auch zusätzlich zu dem Moment, als ich gesehen habe, Fujita spielt nicht und Matias Pereira spielt auch nicht, habe ich auch gesehen, ja, okay, der VfB, der will es auch wissen, die stellen Demirovic und Undav auf. Also die wollen auch
die Schweine.
Sehr präsent sein, die Schweine. Warum haben die denn 2 so gute Stürmer? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Können die uns nicht einen abgeben, so wie das früher in der E-Jugend gemacht wurde, damit man überhaupt einigermaßen auf einem Level ist? Haben sie natürlich nicht gemacht, die Schweine. Genau, deswegen die Stimmung vor dem Anpfiff, vor dem Spiel war bemerkenswert schlecht. Und wer nicht glaubt, dass die Stimmung bemerkenswert schlecht ist, gewesen ist vor dem Spiel, der kann bitte mal auf Facebook gehen und auf einen unserer Posts, der mit einem Zitat von, was war es, als wir das Statement von Ultra St. Pauli geteilt haben.
Und anderen Gruppen.
Da war was los auf Facebook. Wenn man mal eine Idee davon haben möchte, wie die Stimmung auf Facebook ist,
weiß ich. Aber ist die auf Facebook nicht generell schlecht?
Nein. Würde ich nicht sagen. Die Amplitude ist richtig krass auf Facebook. da gibt's nur dritte Liga oder Europapokal und dazwischen ist halt nix. Da kommentiert dann niemand bei uns, wenn wir was posten, sondern da gibt's nur Hass oder ganz viel Liebe. Dazwischen ist Ruhe, sozusagen. Dazwischen fühlen sich die FacebookerInnen dieser rund um den FC St. Pauli fühlen sich nicht, oder viele, es gibt ja Ausnahmen, sehr positive Ausnahmen auch, aber viele fühlen sich dann nicht bewogen, etwas in die Tastatur zu hauen. Was man ja auch verstehen kann, aber da hat man gemerkt, okay, die Stimmung ist richtig schlecht. Und die fehlende Hymne ist sowieso schuld. Damit können wir auch.
Wenn wir absteigen, dann nur wegen Rihanna. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ja, das war auf jeden Fall das gängige Meinungsbild. Aber damit sollten wir uns nicht aufhalten.
Ja, um vielleicht dann auch zurück zur Realität zu kommen. Ich würde sagen, sobald sich die Ränge gefüllt haben, hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, hat sich so ein bisschen ein Schalter umgelegt. Und als wir dann irgendwie beim Aufwärmen und so ging, gab es dann ja auch schon ein bisschen Stimmung. Und ich glaube, das hat schon, also dieses Mal irgendwie viel gebracht, dass es früh schon irgendwie laut wurde. Und ich glaube, dann hat es am Anfang, als der Anpfiff dann war, hat es ein bisschen gedauert. Aber ich glaube, dann kam richtig viel Feuer irgendwie auf die Ränge. Und ich fand irgendwie die Stimmung diesmal nochmal herausragend besser als vorherige Heimspiele.
Ja, und ich fand Leipzig auch schon gut, stimmungsmäßig. Derby, gut, sowieso ist ein bisschen was anderes, da war das Spiel nun wirklich gar nicht erwärmt. Alex Bessin spricht ja immer von so einem Funken, der dann überspringen muss, auch aufs Stadion und sich das gegenseitig sozusagen anfeuern, weiter befeuern muss, also von den Rängen auf dem Platz und andersrum. Und da stimme ich dir auf jeden Fall zu, das war dieses Mal tatsächlich gar nicht so notwendig, dass ein Funke überspringt vom Rasen auf die Ränge, sondern die Ränge waren von vorher schon da. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Sieht man auf der Haupttribüne, kriegt man sowas ja, ich weiß nicht, ob es besser ist, also ob man das besser mitkriegt, aber man kriegt auf jeden Fall irgendwie dieses Grundflimmern auch von der Gegengrade und so. Das hat man da schon wahrgenommen, dass das einfach anders ist. Und vielleicht ist das dann so eine Scheiß-Egal-Haltung gewesen, weiß ich nicht. Oder einfach, vielleicht war es dann doch irgendwie die erste Aktion, dass man, wie Mike gesagt hat, dass man irgendwie gemerkt hat, wo man mit Anpfiff, okay, hier, warum auch immer, hier geht heute was. Und was genau ging, das schauen wir uns jetzt mal an. Mike, das Spiel, deine 5 Cent zum Spiel des FC St. Pauli gegen Stuttgart.
Ja, ich glaube, dieser Begriff Hagenbock-Mentalität, der trifft es ganz gut, weil es einfach der Wille war, der dieses Spiel getragen hat. Und natürlich musst du dann auch die individuelle Qualität haben, um das auch umzusetzen. Und das hat auch gut funktioniert. Und die Bälle wurden wieder kurz gespielt und kamen an. Und das hat oftmals, insbesondere auch dann im offensiven Jahr, gefehlt. Es war nicht nur der lange Ball, der da probiert wurde, sondern es wurde versucht, wieder auch mit Flachpass den Ball nach vorne zu bringen. Und dann hatten wir eben auch in Strafraumnähe immer noch eine Idee. Die hat nicht immer geklappt, klar, aber die hat öfter geklappt als sonst. Und dann musst du halt diesen einen Moment haben, wo dann so ein Scheißball auch mal reingeht. Und ich glaube, das hat uns einfach zu oft in der Saison gefehlt. Da haben wir dann, ob es nun Pech ist, fehlende Qualität, wie auch immer, dabei ging halt nicht rein. Und dieses Mal, also ganz großen Respekt an Daniel Sinaniv dafür, dass er in der Situation erkennt, nee, wenn ich den Ball jetzt annehme, A, habe ich noch einen Gegenspieler, B, treffe ich das Tor sowieso nicht, es sei denn, der liegt auf einem Elfmeterpunkt, dann lasse ich den Ball lieber durch und vielleicht steht hinter mir noch jemand. Und das,
ja, also nicht vielleicht, man sieht es.
Ja, das war schon
Absicht. Man hat in der Wiederholung sehr schön gesehen, wie er in dem Moment, wo Jackson Irvine da mit der Hacke zwei Spieler ja gleich links frei durch hatte mit Rasmussen und Pirker, läuft Sinani ein und guckt zweimal nach hinten und sieht, okay, hinter mir ist Manos. So, also das war dem völlig klar. Und eigentlich Gott war sei. eigentlich hätte er das selber machen, habe ich schon gedacht, eigentlich selber machen müssen, weil der Ball ja auch echt nicht gut getimed war, beziehungsweise nicht für den zweiten Pfosten getimed war, sondern ja echt kullerte zu Sayakas. Der musste ja noch so einen kleinen Bogen laufen, damit er da überhaupt richtig in Schussposition kommt.
Ja, aber ich glaube, für Sinani wäre das Problem einfach führig gewesen. Also der wäre da im Weg gestanden und ich glaube, das wäre für ihn auch schwierig gewesen. Dafür war das da zu eng. Aber ich in der Szene vorher schon, nach der Hacke von Jackson, ich war so froh, dass Rasmussen und Pirker nicht zusammengeknallt sind, weil das sah ja noch im Moment so aus, dass die jetzt erstmal zusammenrauschen und dadurch die Chance sich dann Luft auflöst. Sondern ich glaube, Rasmussen blieb dann weg. Ja. Aber da habe ich in der Lage heute auch geschrieben, es waren halt so kleine Situationen, die in der Vergangenheit oft mal auch vielleicht durch ein bisschen Pech sich gegen uns gewandelt haben und hier haben wir halt mal das Glück gehabt. Ich würde Saliakas schon unterstellen, dass er den Ball genauso schießen wollte, aber so ein Schuss, der so ein bisschen über den Spann abrutscht und sich dadurch quasi so außenrissmäßig ins rechte Eck dann reindreht, der kann halt auch mal ganz woanders hingehen, wenn es ein bisschen Pech gibt und der hat halt genau gepasst, ja. Und das hat uns zu oft gefehlt, diese Saison. Ja.
Hat der noch eine Fackel abgelassen in der Nachspielzeit, ne?
Ja, das Alter, fuck.
Boah, das war ganz gut. Das fand ich ganz schön gut. Ja, du hast gesagt, es sind dann diese Kleinigkeiten, die vielleicht in der Saison mal so ein bisschen nicht gepasst haben oder dieses Mal endlich mal gepasst haben. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Aus dem Artikel von Nika, aus den Stimmen- und Statistikenartikel, der heute Vormittag auch schon erschienen ist. Und zwar ist das nicht nur so, dass dann auch mal St. Pauli ein bisschen Glück hatte, sondern es ist tatsächlich so, der VfB Stuttgart hat noch nie so wenig Schüsse in dieser Saison abgegeben wie am Samstag gegen den FC St. Pauli. Und der FC St. Pauli hat auch noch nie mehr als 7 Schüsse auf das Tor abgegeben, so viele wie jetzt gegen den VfB. Also es war offensiv wie defensiv auf jeden Fall auch eine Top-Leistung vom FC St. Pauli. Das kann man, glaube ich, schon so festhalten. Und allein, ich habe das auch notiert, da bis in die Nachspielzeit, also bis zu dem Abschluss von Leveling, hatte Stuttgart 4 Torschussversuche gehabt überhaupt, ne? Und ja, klar, die waren vielleicht groß da, das Ding von Führig, das hält quasi die Klasse. Der Lupfer von Undorf, okay, das ist auch ein großes Ding, aber es sind halt trotzdem nur 4, gemessen an dem, was dieses offensive Powerhouse namens Stuttgart sonst so zustande bringt, fand ich das schon richtig, richtig gut, was aber Pauli da gemacht hat.
Habe ich richtig verstanden, wir haben 7-mal aufs Tor geschossen und das ist der Höchstwert der Saison?
Ah ja, auf das Tor. Schüsse auf das Tor.
Ah, okay, okay. Mhm.
Genau, also nicht Schüsse allgemein, sondern Schüsse auf das Tor.
Ich habe ja immer noch das Thema, ich würde gerne XG-Werte besser verstehen. Das Fast-Eigentor von Jigala, ne? Zählt das?
Nee, gar nicht. Das ist gar nicht, taucht gar nicht in den Zahlen mit auf. Schüsse aufs eigene Tor tauchen in den Zahlen nicht mit auf.
Also ich finde es ja schon mal gut, dass das nicht für uns zählt, aber ja.
Genau. Genau, also Moment, ich muss das relativieren. 2-mal, ich habe extra nochmal nachgeguckt gerade, 2-mal gab es das schon in dieser Saison, dass mehr als 7 Schüsse auf das Tor abgegeben wurden. Und auch mehr als 15 Schüsse insgesamt. St. Pauli hatte 15 insgesamt. Aber ich meine, von wie viele Spiele waren das jetzt? 21, 22 Spielen?
21.
Nur 2-mal mehr, das ist schon ja am oberen Ende
ja
der Zahlenskala. Ist auch auf jeden Fall schon richtig, richtig gut. Und genau, diese Wagenburg-Mentalität beziehungsweise dieser nackte, pure Wille, den das Team dann auch zeigte, dieses Spiel, diese Führung spätestens dann ab dem 2-0 über die Zeit zu bringen, das ließ sich das dann ganz gut ab der 65. Minute feststellen am zentralen Mittelfeld des FC St. Pauli, weil alle, die im Stadion gewesen sind, die haben das mit Sicherheit bemerkt, würde ich mal behaupten, dass Jackson Irvine merklich humpelte, sobald der Ball nicht im Spiel war. Also hat man richtig gesehen, wie der humpelt. Der ist auch durch die Mixzone, naja, fast mit Krücken musste er durch die Mixzone. Und James Sands hatte auf jeden Fall, das sieht man sehr schön, Grüße und auch eine Empfehlung in den Fotos von, in den Bildern von Stefan Grönfeld. Der hat ein sehr schönes Foto in der, oder schön, liegt ja im Auge der Betrachterin, des Betrachters, von James Sands in Großaufnahme von der Nase, die dann doch arg in Schieflage geraten ist in der 63. Minute, als sein Kopfball nach dem Eckball neben das Tor setzte und danach, ich glaube, an Gegenspieler Hendricks Hinterkopf mit seiner Nase hängen blieb. Da habe ich erst gedacht, oh scheiße, jetzt hat er wieder eine Gehirnerschütterung.
Ich dachte, das dachte ich auch. Ich dachte auch, jetzt können wir wieder den Kopfverletzung-Artikel rauskramen, der muss gleich wieder raus. Hm. Aber das hat ja dann weitergespielt, oder?
Genau, hat relativ schnell weitergespielt, da musste erst die Blutung gestoppt werden, das fand da auch vor der Haupttribüne statt, da wollte er schon auf den Platz, er hat aber noch geblutet und da sagte dann der Schiedsrichterassistent, nee, so geht's nicht, dann hat der James Morgan, der hat sehr eindringlich mit dem Schiedsrichterassistenten diskutiert. Ich glaube, es ging darum, dass gesagt wurde, oh, du musst das Trikot wechseln oder so. Weil James Hand sich da an dem Unterhemd, also da an dem Shirt, was da an diesem Langarm-Shirt, was er da drunter hatte, sich die Nase irgendwie abgewischt hat und dann wurde gesagt, ja, nee, das geht so nicht oder so. Oh, da hebt natürlich Mike, der Schiedsrichter, den Kopf und sagt, wie, das kann doch gar nicht sein. Naja, auf jeden Fall wurde da ein bisschen diskutiert und dann ist er auch wieder auf den Platz gekommen und dann waren da eben, ne, ich habe das in meinem Spielbericht Schiefnasen, Jimmy und Humpel, Jacko habe ich die beiden genannt.
So viele Spitznamen für James Sands, der Arme.
Und die findet er alle nicht geil, das kann ich dir schon sagen. Schiefnasen-Jimmy bestimmt noch viel weniger als One-Touch-Jimmy. Und One-Touch-Jimmy fand er ja schon nicht gut, als du ihn mal drauf angesprochen hattest. Ja. Genau, wir lachen hier jetzt fröhlich, weil nach Abpfiff hat sich natürlich extreme Erleichterung breit gemacht unter uns allen. Die Tabellensituation, die ist zwar immer noch ziemlich bescheiden, Platz 17 immer noch, aber der Sieg tut gut, das kann man glaube ich so sagen, Nina, oder?
Ja, ich hatte endlich wieder gute Laune nach einem Spiel. Das war krass. Ich hatte lange nicht mehr so gute Laune nach einem Fußballspiel.
Du, bei dir ist das auch komplett ergebnisabhängig, die Laune.
Ja.
Ist das richtig?
Ja. Mhm. Das auch für die nächsten paar Tage danach.
Ah ja. Ja, sehr schön.
Ja, also von daher, heute ist okay. Nach Dienstag war nicht so gut. Aber heute ist okay.
Und Mike, bei dir?
Ja, auch. Also du hast auch nach dem Spiel, also ich hatte noch Dienst im Clubheim und du hast auch da gemerkt, es war eine gelöste Atmosphäre. So, also ich kann mich nur wiederholen, du kannst in dieser Liga absteigen und es können alle Vereine alles richtig machen, zwei müssen trotzdem absteigen. Wir gehören in den Kreis derer, die dann potenziell dabei sind, so gut wir auch arbeiten. Aber man hat an diesem Tag wieder gesehen, es könnte auch klappen. Es kann immer noch nicht klappen, das ist völlig klar. Aber wir haben zumindest wieder die Möglichkeit, es zu schaffen. Und wenn man jetzt ein bisschen vorausschaut, ohne dir jetzt was wegnehmen zu wollen, wir spielen in Leverkusen. Normalerweise holst du da nichts. Werder spielt gegen Bayern, holt da normalerweise auch nichts. Und dann spielen wir gegen die. Das heißt, wir müssen nur noch gewinnen und zack, sind wir vorbei. Ganz einfach eigentlich.
Ganz einfach. Völlig einfach. Total einfach. Ja, da kommen wir gleich zu. Mike, ich muss dir sagen, wir hatten vor, entweder in der Redax 40 oder in der Redax 39, haben wir nach der Niederlage gegen Dortmund, glaube ich, haben wir darüber gesprochen und gesagt, jeder von uns muss jetzt mal eine Sache mitbringen, die noch Mut macht, dass der FC St. Pauli den Klassenerhalt schafft. Ich habe Ricky J. Jones genannt, das hat leider nicht so gut funktioniert. Wir sind uns alle nicht sicher, was Nina damals gesagt hatte, wissen wir nicht mehr, müssen wir nachhören. Aber Mike, du hast gesagt, die Heimspiele, dass wir mehr Heim- als Auswärtsspiele haben, ist ein großer Faustpfand, den wir haben. Und so langsam habe ich das Gefühl, das bewahrheitet sich. Der FC St. Pauli hat gegen Heidenheim gewonnen, hat ein sehr ärgerliches, aber 0-0 gegen den HSV geholt, also auch ungeschlagen, hat dann 1-1 gegen Leipzig gespielt und nun gegen Stuttgart gewonnen. Also es könnte sich tatsächlich so entwickeln, dass man wirklich merkt, okay, Heimspiele, die Möglichkeit für uns, noch Punkte zu holen. Und wenn man jetzt mal schaut, gegen wen wir noch zu Hause spielen, ihr habt das gerade angesprochen, wir spielen noch gegen Werder zu Hause, dann kommt der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt kommen noch ans Millerntor, Köln kommt ans Millerntor, Mainz kommt noch ans Millerntor, Bayern München kann man fast schon ein bisschen ausklammern.
Vielleicht sind die schon durch dann.
Ja, vielleicht sind die schon durch, vielleicht sagen die auch, komm, egal, wir lassen die B11 spielen, was überhaupt nichts besser macht.
Immer noch den dreifachen Marktwert unseres Teams hat, ja.
Genau, und Wolfsburg haben wir noch zu Hause, genau, das haben wir natürlich auch noch. Also da ist schon noch einiges zu holen, würde ich mal sagen, beziehungsweise der Spielplan, der ist auf jeden Fall so, dass man das Gefühl hat, okay, hier könnte wirklich noch was gehen und wenn diese Heimspiele sich wirklich, und das wäre ja jetzt tatsächlich echt total wünschenswert, sich wirklich so entwickeln, dass dieses Flimmern, dass, wenn man das irgendwie erzeugen könnte, dauerhaft, weil man einfach sagt, komm, wir, scheißegal, wir machen das jetzt zusammen, wir ziehen das hier durch. Das wäre, glaube ich, echt total wertvoll. Das hat Alex Bessin auch vor dem Anpfiff nochmal betont, wie wichtig das Stadion ist in solchen Spielen, gerade in solchen Spielen, wo es dann eben darum geht, eine knappe Führung zu verteidigen und eigentlich ist man stehend K.O., aber möchte da irgendwie noch Kräfte freisetzen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt tatsächlich eine echte Chance für uns ist, dass wir noch mehr Heim- als Auswärtsspiele haben.
Und ich möchte wir diskutieren hier ja, glaube ich, eher selten über Support an sich. Also wir sind uns, glaube ich, relativ einig in der Wahrnehmung und auch was die Support-Art der Südkurve anbelangt und meckern dann meistens eher über die Gegengrade. Und ich glaube, am Samstag hat man ganz gut mal wieder diesen Punkt gemerkt, wie USP sich das auch wünscht, nämlich quasi diesen 90-minütigen Gesang, der auch Lieder einfach länger mal über eine Minute hält, über zwei, über drei, über fünf Minuten hält und trotzdem den Raum lässt dafür, dass das restliche Stadion einfach mal situativ St. Pauli reinschreit. Und der Gesang in der Süd dann einfach weitergeht und wenn dieses staccato-artige St. Pauli durch ist, dann ist der Gesang immer noch da und geht einfach weiter. Und ich glaube, das ist doch genau das, was man sich so wünscht als ultra auch in dem Moment. Und was bei uns viel zu selten passiert. Aber Samstag ist das genau in diesen entscheidenden Phasen, wo man gemerkt hat, okay, jetzt wird es langsam auch echt in den Beinen schwierig. Wir müssen was tun. Da war der Gesang da und es kam trotzdem dann auch immer von den anderen Tribünen dieses staccatoartige St. Pauli, um die Leute nach vorne zu schubsen. Und das hat mir super gefallen und ja, wollte ich nur mal loswerden.
Ja, denke ich, kann man sich drauf einigen. Also mich verwirrt das manchmal, wenn es dann von der Gegend gerade dann wirklich auch ein lautes St. Pauli ist, habe ich das Gefühl, das stoppt dann auch manchmal den Gesang auf der Süd. Und dann ist es entweder so, steigen wir da jetzt mit ein oder singen wir jetzt einfach weiter. Oder nicht. Ja, und dann ist es immer so, okay, an der Gegengerade hält sich das nicht unbedingt jetzt super lange, dass sich das lohnt, da jetzt einzusteigen. Und manchmal lässt man die, also was ich auch dann gut finde, wenn die Gegengerade dann auch laut wird, dass man die dann auch einfach laut sein lässt. Und das pusht ja auch. Und wenn es dann auch ein bisschen durcheinander ist, mein Gott. Aber keine Ahnung, ich finde, dann aber immer richtig, sind das wirklich immer schöne Momente, wenn man dann auch irgendwie Wechselgesänge macht und man merkt so, bei der Gegengerade, die haben richtig Bock und es ist total laut, wenn man irgendwie dann einmal rüberruft und so. Und das fand ich war am Samstag nochmal richtig krass, dass auch, wenn dann auch, das ist mir auch aufgefallen, dass dann, wenn dann auch mal spannende Situationen waren und es dann kurz irgendwie im Wechselgesang vielleicht mal kurz leiser wurde, dass dann aber wieder auch von der Gegengerade, was nicht immer klappt, aber am Samstag war das wirklich so, dass die dann wieder richtig voll dabei waren und dann im Wechselgesang auch wieder laut eingestiegen sind, auch wenn es mal kurz spannend wurde und so. Und das fand ich richtig cool, wenn es dann auch so klappt.
Liebe Leute, wenn ihr in dieser Saison noch zu Spielen des FC St. Pauli geht, lasst es krachen.
Ja, wenn ihr nicht alle heiser seid am nächsten Tag, dann habt ihr nicht richtig gesungen.
Genau, und ich möchte das echt nochmal betonen, wie wichtig das ist für die Spieler auf dem Platz. Also ich spreche ja mit denen in der Mixzone und ich spreche mit Alex Bersin da. Das sind keine leeren Worthülsen, die sie da loslassen. Ne? Das ist tatsächlich so, das merken die. Und die merken es, das ist ein Unterschied, wenn erwartet wird, dass gewisse Situationen irgendwie geklärt werden oder wenn da eine Grätsche, ein Ball da rigoros ins Seiten ausgegrätscht wird oder ein Zweikampf in der Defensive gewonnen wird und das Stadion anerkennt, klatscht oder gejubelt wird oder so. Das merken die und das motiviert die ganz extrem. Das ist einfach so und das sollten wir alle nicht unterschätzen, wie wichtig die Rolle dann von uns auch im Stadion ist, vor allem jetzt in dieser Situation.
Und ich glaube auch, dass jetzt mit Leverkusen und Hoffenheim auswärts wir auch nochmal die Chance haben, vor allem in Hoffenheim, aber auch in Leverkusen, das haben wir ja auch schon am Dienstag eigentlich ganz gut hingekriegt, da für eine Heimspielstimmung zu sorgen, sage ich mal.
Das ist auch, glaube ich, tatsächlich das Wasser in den Wein, was wir jetzt hier auch noch ein bisschen ausschütten müssen. Also Siege hat der FC St. Pauli bisher nur in Hamburg geholt in der Liga, nämlich bei Heimspielen oder in Stelling. Wir sind momentan, dadurch, dass jetzt selbst der HSV anfängt, auswärts zu gewinnen, vorletzter in der Auswärtstabelle. Da müssen wir durchaus noch ein bisschen was verbessern, wenn wir denn am Ende drin bleiben wollen.
Ich habe euch was mitgebracht mit Blick auf Leverkusen. Ihr könnt das ziemlich schnell erraten, aber... Ich habe es euch trotzdem mitgebracht. Was haben Ricky J. Jones, Andreas Untonji, Matthias Pereira-Larsch, Joel Fujita, Eric Smith, Connor Metcalf, Hauke Wahl und David Nemeth gemeinsam?
In Bezug auf Leverkusen?
Nö, allgemein. Was haben die momentan gemeinsam?
Dass sie nicht spielen, nein.
Dass sie, genau, die haben alle am Samstag nicht spielen können, sind verletzungsbedingt ausgefallen. Ich habe nur versucht, hier einen Übergang hinzukriegen und wollte auf die verletzten Situationen drauf eingehen. Ja, Mensch, was ist da los? Ich habe hier auch in Klammern auch noch James Sands stehen, weil da natürlich gar nicht klar ist, ist die Nase gebrochen? Ich habe ihn gesehen aus nächster Nähe. Ich war mir noch nie so sicher, dass eine Nase gebrochen ist, wie die von James Sands. Und Jackson Irvine muss man natürlich auch sehen, wie er diese Belastung jetzt vertragen hat. Das hilft natürlich allen, dass sie jetzt auch mal keine englische Woche haben. Aber da muss man natürlich jetzt mal schauen, wie geht denn das jetzt weiter mit dem Kader? Wie entwickelt sich das? Alex Bessin hat nach Abpfiff hat er gesagt, bei Joel Fujita könnte es ein bisschen, ich muss jetzt aufpassen, dass ich die nicht durcheinander gehe, bei Joel Fujita könnte es ein bisschen schneller gehen, der könnte relativ schnell wieder zurückkehren, also für Leverkusen. Der hat Fujita auch ein bisschen gerügt, weil der da die Probleme wohl schon in Augsburg hatte und das versucht hat zu verschweigen, sondern da drüber zu spielen sozusagen. Und der wurde dann ja auch gegen Leverkusen ausgewechselt, obwohl er da, finde ich zumindest, der beste Spieler auf dem Platz gewesen ist. Wahrscheinlich deshalb. Und da ging es jetzt nicht mehr. Da ist, hat man jetzt gesagt, okay, das ist einfach, das Risiko ist viel zu groß, dass das dann wirklich ernst wird. Aber da ist die Chance wohl relativ groß, dass er wiederkommen kann. Bei Pereira Lage, na, da hat Blessin nicht so viel zugesagt zu in Richtung, ja, der ist auf jeden Fall wieder dabei. Was immer schon ein sehr schlechtes Zeichen ist, haben wir ja schon gelernt. Hauke Wahl, naja, weiß man nicht. Innenbandprobleme, da geht's dann wieder um dieses klassische, Blessin spricht immer von Schmerzpunkt. Wann kommt der Schmerzpunkt und wann ist der eben nicht mehr da? Das heißt, Hauke Wahl ist auch immer noch ein Fragezeichen dran, genauso wie bei Erik Smith, der hat Probleme mit der Ferse. Da wurde es mit Einlagen probiert. Da hat Blessing gesagt, das hat überhaupt nicht geholfen, wirklich gar nicht. Und deswegen weiß ich auch nicht, da ist die Hoffnung aber gar nicht so gering, dass der wiederkommt. Wer wieder trainiert hat, dieser Abschnitt wird total lang, Lazarett hier, viel zu lang. Wer wieder trainiert hat, zweimal relativ beschwerdefrei und recht überraschend, ist Connor Metcalf. Der war jetzt aber auch richtig lange schon raus, das muss man jetzt auch sagen. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen brauchen, bis der wieder auf einem gewissen Niveau ist.
Darf ich da mal einhaken? Ja. Es gibt ja auf Social Media momentan auch so ein bisschen diese Diskussion um, inwieweit muss man Arbeitgeber vor sich selber schützen, in Bezug auf Jackson Irvine und seine Verletzung. Anderes Beispiel, andere Sportart, Lindsay Vonn, die jetzt bei Olympia mit gerissenem, frisch gerissenem, angeblich frisch gerissenem, es gibt auch Gerüchte, dass es schon länger kaputt war, aber Kreuzband auf jeden Fall, die Abfahrt wieder gefahren ist, sich natürlich dann, oder nicht natürlich, sondern leider,
was ein
leider
Drama, ey, da muss
schwer
ich meine
abgepackt hat und auch wirklich schreiend auf der Piste lag, also das war wirklich nicht gut.
Gestern meine Tochter trösten vom Fernseher.
Und da ist natürlich jetzt die Frage, inwieweit muss man Leute vor sich selber schützen? Ich würde bei Lindsay Vonn sagen, naja gut, das war jetzt absehbar ihr letztes Rennen ihrer Karriere und sie hat das Risiko gesehen und hat für sich entschieden, ich nehme das in Kauf und ich fahre, wissend, kann schief gehen, ist schief gegangen. Jetzt sind natürlich alle Leute da und sagen, ja, wie kann sie nur? Hätte sie das Ding gewonnen, wäre es halt die Hollywood-Story schlechthin gewesen.
Ja, jetzt, da muss ich kurz einmal einschalten, also auch wenn wir jetzt hier keinen Podcast über Lindsay Vonn aufnehmen, die hat schon eine Teilprothese im anderen Knie gehabt. Also da, wo ein Kreuzbandriss drin war, in dem anderen Knie hatte sie eine Teilprothese oder hat sie immer noch eine Teilprothese drin. Das heißt, die ist sowieso, das ist sowieso durch da alles, ne? Und die wusste um die Risiken und die,
genau.
Also, so, und die ist damit auch schon erfolgreich gewesen diesen Winter, ne? Das ist dann ja auch so, dass die schon auch Rennen gewonnen hat und so, ne? Also das ist,
genau, es ist halt ein Risiko und das hat sie gesehen und das hat sie für sich bewertet und ist halt so vorwärts gegangen. So, jetzt zurück zum Fußball, zurück zu uns. Jackson Irvine, habe ich richtig verstanden? Es geht nicht darum, dass diese Verletzung, die er hat, schlimmer werden könnte oder zumindest ist das Risiko eher gering, sondern es geht darum, dass es bei ihm eine Frage ist, wie lange er diese Schmerzen aushält, bis er halt sagt, okay, geht halt heute nicht mehr. Ist das so richtig zusammengefasst, ungefähr?
Genau, das hat Blessin auf jeden Fall gesagt, als er darauf angesprochen wurde. Ne? Er hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Verletzung sich verschlimmert, ist sehr, 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 sehr gering. Dadurch, dass sie belastet wird. Es geht nur darum, wie Jackson Irvine die Belastung aushält, sozusagen, wie lange er mit diesen Schmerzen sozusagen so spielen kann, dass er spielen kann. Sozusagen. Also, und da, das ist total wichtig, dass es nicht darum geht, okay, wir gehen hier jetzt Risiko, weil wir haben niemand anderen und uns egal, was dann mit Jackson Irvine passiert. Jackson Irvine hat letzte Saison vor der Winterpause, hat er ja bereits mit einer kleineren Muskelverletzung gespielt, ist dann ja auch in der Winterpause ein bisschen länger ausgefallen, falls wir uns zurückerinnern. Da gab es schon eine ähnliche Situation, wo er da sozusagen durchgespielt hat. Und dann hat er diesen Ermüdungsbruch, wurde es offiziell ein Haarriss, wurde es ja genannt oder so, ne?
Egal.
Genau, aber dann hat er ja nach dem Kiel-Spiel, als der FC St. Pauli in Kiel gewonnen hat und man wirklich sagen konnte, okay, ganz geschafft hatten wir es wirklich noch nicht, aber man hatte das Gefühl, so, jetzt haben wir den Klassenerhalt geschafft. Zufällig genau dann hat Jackson Irvine aufgehört. Ne? Das heißt, also es gab schon Situationen, wo Profifußballer genau mit solchen Verletzungen so lange weitergemacht haben, bis man entschieden hat, okay, das ist jetzt der Punkt, wo man aufhört. Aber sie konnten noch, bis dahin konnten sie noch spielen, so ungefähr. Haben wir da jetzt eine Meinung zu?
Also ich finde, einer meiner Lieblingssätze generell, unabhängig vom Fußball, ist ja, Erwachsene soll man ernst nehmen. Also natürlich muss ich demjenigen alles zur Verfügung stellen an Informationen. Ich muss ihm erklären, was passieren kann, was es für Risiken gibt. Aber entscheiden muss er das dann ja, zumindest wenn, so wie du sagst, das Risiko einer Verschlimmerung der Verletzung überschaubar bis gering ist. Und wenn er dann für sich entscheidet, ich möchte aber weiter spielen, warum auch immer, weil ich meinem Verein helfen will, weil ich vielleicht auch, keine Ahnung, im Hinblick auf die WM mich weiter empfehlen will und unbedingt mit will, kann ja 1000 Gründe haben, dann ist das so. Und da würde ich ihm jetzt nicht vorschreiben, ey, ich bin hier derjenige, der es für dich entscheidet, ich nehme dich jetzt raus. Das fände ich auch die falsche Vorgehensweise. Wie gesagt, solange ich nicht als Arzt weiß, okay, wenn der jetzt da spielt, hat er eine, keine Ahnung, 60% Chance, dass das alles ganz furchtbar wird.
Ja, auf jeden Fall. Also schwieriger finde ich, dass, wie soll ich das, das Abfeiern dafür, dass Jackson Irvine durch Schmerzen durchspielt.
Ja, okay, guter Punkt.
Mhm. Das finde ich schwieriger. Also das finde ich an dieser Situation schwierig. Ich glaube, man muss nicht sagen, okay, man muss ihn vor sich selber schützen. Also müsste man vielleicht, aber da die Entscheidung wurde ja anscheinend getroffen, beziehungsweise es gibt einfach, der Schutz ist insofern nicht notwendig, weil man weiß, okay, das kann sich nicht verschlimmern. Aber ich finde diesen Heldenstatus, den man erreicht, da spielt jemand durch Schmerzen durch. Boah, heftig, krass, was für ein geiler Typ du bist so super, ja, männlich und sowas, ne? So in dem Rahmen, das Bild, was da geschaffen wird, das finde ich kompliziert oder nicht schwieriger. Das finde ich auf jeden Fall viel schwieriger. Das Abfeiern von Menschen, die irgendwie durch Schmerz durchspielen oder Schmerzen ertragen, dass man das so richtig so in so einen Heldenstatus hebt. Das finde ich irgendwie schwierig. Ja. Und da sind natürlich auch schmerzlindernde Mittel dann wahrscheinlich im Spiel auch. Reine Spekulation, schiebe ich vorweg. Jackson Irvine, aber ich weiß nicht, ob er das ernst gesagt hat, als er gefragt wurde in der Mixzone, wie viel Schmerzmittel hast du genommen, hat er gesagt, nein, kein bisschen sozusagen. Wie ernst er das meinte, weiß ich nicht. Aber das halte ich für auf jeden Fall den wesentlich wichtigeren Punkt und auch einen Punkt, bei dem man sagen muss, ja, okay, da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht sagt so, ey, ihr seid die Coolsten und so, dass ihr dadurch Schmerzen durchspielt. Deswegen, ich habe da lange drüber nachgedacht, ich habe ganz bewusst überlegt, wie ich das formuliere, dass da Jackson Irvine über den Platz humpelt und auf James Sands mit einer wahrscheinlich gebrochenen Nase weiterspielt, dass man das erwähnt und sagt, das ist irgendwie so ein Symbol, dass sich da zwei irgendwie, ja, wie angeschlagen der FC St. Pauli ist, auch personell, dass sich da zwei irgendwie durchschleppen und aber immer noch den Willen haben, aber ohne, dass man das so zu schreiben, ohne, dass man denen so einen roten Teppich ausrollt und sagt, ihr seid die Geilsten, weil ihr durch Schmerzen durchspielt.
Ja, das setzt ja auch völlig unrealistische Standards, also das ist ja auch eigentlich, also ist ja nicht, ich sag mal, keine richtige Vorbildfunktion, würde ich mal sagen. Also es sollte ja kein Normalzustand werden, dass Spieler verletzt durch ein Spiel gehen. Also keine Ahnung. Von daher würde ich das auch eher mit Vorsicht betrachten. Aber gleichzeitig ist Jackson Irvine irgendwie gerade so ein Spieler, man merkt, seit er wieder spielt, ist das im Team so ein bisschen, also auf dem Platz ein bisschen schlüssiger, habe ich das Gefühl. Also er bringt schon ziemlich, das ist extrem, extrem wichtig.
Es ist so krass, ne? Ja. Ich finde das auch so krass. Ich finde Jackson Irvine spielerisch von dem, was er selber sozusagen bringen kann, muss ich auch sagen, war gegen Stuttgart, fand ich ihn sehr gut, vor allem in der ersten Halbzeit. Und sonst finde ich ihn oft, muss ich ehrlich sagen, sehr schlecht. Aber er hat trotzdem eine, ich weiß nicht, ob das so eine, ja, Aura, weiß ich nicht, aber also das Team ist anders, spielt anders, ist anders organisiert, ist selbstbewusster, wenn Jackson Irvine mit auf dem Platz steht. Das finde ich so krass und das finde ich schon fast bedenklich für ein Team, wo man sagt, okay, macht euch nicht abhängig von irgendwie Einzelspielern oder so, aber es ist einfach so, dass du, auch wenn der eingewechselt wird, dann merkst du, da passiert mit dem Team irgendwas. Das finde ich total krass und ich habe darüber im Rasenfunk schon gesprochen, als ich vor ein paar Monaten im Rasenfunk war, dass diese ganze Führungsspielerdiskussion, die immer, wenn Teams Probleme haben, dann kommt ja ganz oft so eine Diskussion auf in Richtung, ja, da fehlen die Führungsspieler oder so, das funktioniert nicht richtig. Und je länger ich arbeite in diesem Business, umso mehr fällt mir auf, wie wichtig Führungsspieler sind in so einem Team, die da irgendwie Halt geben, an denen sich andere hochziehen können und so. Und das, ja, das sieht man, glaube ich, auch beim FC St. Pauli immer wieder. Und das finde ich total bemerkenswert. Es heißt nicht, dass es nicht ohne ihn möglich ist, sozusagen. Das hat man zu Saisonbeginn gesehen, so, ne? Als die Steine, die im Weg lagen, nicht so vielzählig oder nicht so mächtig waren, da funktioniert das dann auch ohne Jackson Irvine. Aber wenn es dann schwierig wird, sozusagen, dann tut der gut auf dem Platz. Das ist einfach, aus rein sportlicher Sicht muss man das einfach anerkennen.
Punkt. So. Gucken wir auf die Rest. Ah, ich habe noch eine Statistik mitgebracht. Habe ich schon, hat das Clubheim selber auch schon geschrieben. Nämlich, seit das Clubheim oder wenn das Clubheim die Saison auf ist, wurde noch kein Heimspiel verloren. Es wurde die zweite Pokalrunde erreicht. Es wurde ein Punkt gegen den BVB geholt und es wurde gegen Stuttgart gewonnen. Dementsprechend, lasst uns alle hoffen, dass gegen Werder wieder auf ist. Weiterhin.
Wehe, irgendwer kommt jetzt auf die Idee, dass da noch irgendwelche Umbaumaßnahmen stattfinden. Das reicht jetzt. Richtig pieselig.
Das reicht.
So,
Redaktion. In dem Zuge können wir auch schon mal ankündigen, nächste Woche ist wieder Clubheim-Quiz.
Yay!
Boy!
Nächste Woche Mittwoch. Es ist der 18. richtig? Nein. Nächste Woche schon? Haben wir das nicht auf eine Woche später verschoben?
Ach nee, der 25. Ja. Kann man sich trotzdem freuen. 25. Februar. Ja.
Ist kommt trotzdem nächsten Mittwoch vorbei. Egal, könnt ihr schon mal Atmosphäre schnuppern.
Könnt ihr schon mal anfühlen, wie, ob ihr da oder da sitzen wollt auf diesen neuen Stühlen.
Ja. Gut, Redaktionsplan. Es ist auf jeden Fall zu dem Stuttgart-Spiel ja schon der Bericht und der Stimmen- und Statistikenartikel veröffentlicht worden. Es kommt noch das nach dem Spielgespräch. Das führt Michael wieder mit Sebastian, der schon vor dem Spiel zu Gast war, wird aufgenommen heute Abend und dann auch noch veröffentlicht. Es kommt kein vor dem Spielgespräch für Leverkusen, weil wir das ja quasi gerade erst hatten. So.
Ja, aber dann können wir ja jetzt nochmal über Leverkusen sprechen. Du hast nämlich hier einfach die zwei Punkte in diesem sowieso sehr hemdsärmlichen Plan, hast du einfach übersprungen, dass wir über Leverkusen noch ein bisschen, ich wollte eigentlich über Leverkusen noch ein bisschen sprechen, weil die sind gar nicht so gut drauf, ehrlich gesagt. Die haben das Pokalspiel, haben sie gewonnen gegen uns aufgrund von individueller Qualität und jetzt gegen Gladbach. Das Spiel, da habe ich mir die letzten 20 Minuten noch im Clubheim angeschaut. Das war ganz schön schlecht, was die gemacht haben da.
Ich musste arbeiten, ich habe nicht viel gesehen, außer dass sie sich da gebeult haben. Also das beim Eishockey wäre es ein bisschen geiler gewesen, da hätten sie sich richtig auf die Fresse gehauen. Hier war das nur so ein bisschen rumschubsen, mit Trikot ausziehen und so, da war ich ein bisschen enttäuscht. Fußballerisch habe ich nichts mitbekommen, keine Ahnung.
Ja, also aber da bei Leverkusen, da ist auf jeden Fall so ein bisschen so, da merkt man so ein bisschen so eine leichte Unzufriedenheit. Und da habe ich das Gefühl, das wäre doch jetzt mal genau die Situation, wo man da als FC St. Pauli, als der klare Abstiegskandidat da hinfährt und dem mal so richtig einen auf die Fresse haut. So richtig so, guck mal, wie scheiße ihr seid. So schlecht seid ihr nämlich. So, okay. Allein dieses Robert-Andrich-Ding. Ja, ich habe immer noch schlechte Laune. Und ja, Robert-Andrich mag recht gehabt haben, als er nach dem Pokalspiel sagte, der FC St. Pauli hat einfach nicht die Qualität, um uns hier heute zu schlagen. Da mag er vielleicht recht gehabt haben und das mag er anders gemeint haben. Aber bei mir ist es bewusst, vielleicht auch mit Absicht, falsch angekommen. Ich hab Hals auf Andrich und freue mich darauf auf nächsten Samstag, dass man da mal zeigen kann, was Qualität ist.
Aber
habe ich mir auch fest vorgenommen, dass ich Alex Pessin darauf anspreche auf der Pressekonferenz.
Wichtig ist ja, dass er gesagt hat. Nee, mach du.
Der hat ja jetzt ja auch gegen den Kicker gestichelt, ne?
Pessin?
Ja.
Ja, das führte noch zur Diskussion im Anschluss an die Pressekonferenz. Gab es noch Diskussion. Naja.
Wichtig bei dem Zitat von Andrich ist ja, dass er gesagt hat, St. Pauli hatte heute nicht die Qualität. So, von daher werden wir sehen, wie es Samstag wird.
Ja. Ich sag mal so, in den Wirrungen und Wirrungen von Übersetzung, die Blessin ja machen muss, weil er Englisch spricht, kann er das Today vielleicht einfach mal fallen lassen und dann kann er da vielleicht eine Motivationsrede halten, durch die man dann auch ohne Pillen vom Bayer-Konzern da durch die geschlossene, durch die Wand einfach auf dem Rasen da rausrennt und dann einfach 3-0 in Leverkusen gewinnt. So nämlich.
Du meinst, es gibt so eine Taurinspritze an jeden Einzelnen, damit die hier aufgestachelt und zack, Dopingliste, scheiße, ja. Egal.
Ich würde sagen, Taurin gibt es eher in Leipzig. Aber okay. Ja. Situation im Abstiegskampf wollte ich mir mit euch noch anschauen. Und zwar ist der FC St. Pauli ja bekanntlich immer noch 17. mit momentan 17 Punkten. Abgeschlagen, wir haben uns tatsächlich ein bisschen abgesetzt vom ersten FC Heidenheim, die haben 13 Punkte. Und davor, der Spieltag war okay, würde ich sagen, aber jetzt nicht überragend, weil der HSV und Mainz gewonnen haben. Mainz hat 4 der letzten 5 Spiele gewonnen, die letzten 3 Spiele gewonnen, die haben sich richtig, konnte man eigentlich schon erwarten, mit Urs Fischer an der Seitenlinie und mit der Qualität im Kader schon so ein bisschen erwarten. Die haben sich da unten jetzt so ein bisschen rausgeboxt, haben jetzt 21 Punkte, 4 Punkte vor dem FC St. Pauli, 22 Punkte, und da ärgere ich mich immer noch drüber, dass wir in Augsburg nicht zumindest einen verdienten Punkt geholt haben, hat Augsburg, die gerade gegen Mainz verloren haben und die wir sonst, zu denen wir Tuchfühlung hätten. Und davor, das ist Platz 13 und 14, dahinter sozusagen, also direkt vor uns, ist Werder Bremen auf Platz 16, die richtig lange schon nicht mehr gewonnen. Ich glaube, die haben seit 3 Monaten kein Spiel mehr gewonnen.
11 Spiele habe ich gelesen letztens.
11 Spiele haben die nicht mehr gewonnen, ja genau. Jetzt einen Trainerwechsel gehabt und du hast es schon gesagt, mal jetzt gegen die Bayern spielen und danach fahren sie ans Millerntor. Eieieiei, kann man nur sagen, aus der Fernsicht. Wenn man sich Werder Bremen anschaut, das ist eine ganz, ganz, ganz krasse negative Dynamik, die das da momentan gibt. Und Hoffnung auf eine negative Dynamik, anders als bei Werder Bremen, Hoffnung auf eine negative Dynamik, gibt es beim VfL Wolfsburg, wo jetzt 3 Spiele in Folge verloren wurden. Da ist ja mit Bauer ein neuer Trainer gekommen. Der letzte Sieg war der gegen den FC St. Pauli. Und da erinnern wir uns ja dran, so richtig geil war das nicht, was die Wolfsburger da gezeigt haben. Aber es hat leider gereicht, um an dem Tag den FC St. Pauli zu schlagen. Aber Wolfsburg ist jetzt auf Platz 15, mit 2 Punkten nur Vorsprung vor dem FC St. Pauli. Das heißt, auch Tuchfühlung ist zumindest vorhanden. So ist die Situation momentan, ob dann Borussia Mönchengladbach auf Platz 12 mit 22 Punkten, die auch nicht so geil spielen. Und der erste FC Köln, die mit 23 Punkten auf Platz 10 stehen. Das heißt, das sind dann nur 6 Punkte vom FC St. Pauli aus. Ob man die irgendwie noch mit runterziehen kann, weiß ich nicht genau. Da habe ich das Gefühl, die holen die Punkte vielleicht. Ich glaube, von diesen größeren Teams, von diesen großen Clubs, die dann da irgendwie doch mit in diesen Abstiegsstrudel reingesogen wird, ist das leider Werder Bremen in dieser Saison, die da wirklich echt da reingezogen werden. Und ich hoffe, Augsburg und Wolfsburg wird das noch. Die werden noch eine ganz schwere Saison haben. Mike, was meinst du?
Ja, umso ärgerlicher sind halt die beiden Spiele in Wolfsburg und Augsburg. Rechne uns da mal jeweils nur einen Punkt drauf, dann sind wir bei 19 und rechne denen halt 2 Punkte weg. Dann ist Augsburg bei 20 und Wolfsburg bei 17. Das heißt, da wären wir dann schon an Wolfsburg vorbei. Also diese beiden Niederlagen, die tun auch im Nachgang echt immer noch weh. Ich habe vor dem Spieltag am Wochenende mit mehreren Leuten darüber diskutiert, Heidenheim gegen HSV, was wünscht man sich denn da? Mhm. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall ein Auswärtssieg, weil vor Heidenheim müssen wir sowieso bleiben. Angenommen, wir gewinnen gegen Stuttgart, dann soll Heidenheim bitte auch gewinnen. Dann bleiben die hinter uns, aber wir haben den HSV immer noch in Reichweite. Kam anders. Heidenheim ist jetzt quasi weg, will ich nicht sagen, aber 6 Punkte zum Relegationsplatz sind halt schon echt ein Brett. Und der HSV mit 22 Punkten ist noch nicht durch, aber hat halt erstmal echt Luft. Und von daher, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, Heidenheim muss man hinter sich lassen, haben wir letztes Mal schon gesagt. Wenn man das nicht schafft, ist man ein verdienter Absteiger. Und ansonsten glaube ich einfach, dass Wolfsburg immer noch zu viel Qualität hat, Mainz sowieso, und Augsburg einfach ein Verein ist, der sich immer irgendwie durchschummelt und vielleicht auch einfach wirklich eine starke Wintertransferphase hatte, gerade mit Gregoritsch. Und von daher denke ich mal, werden wir irgendwie auf Werder gucken und ja, wahrscheinlich dann eben doch auf Wolfsburg. Oder aber Gladbach verkackt einfach nochmal richtig.
Ja, ich habe ja bei Wolfsburg habe ich ja die Hoffnung, das hatte ich letztes Jahr bei Hoffenheim schon, das war dann mit dem Ilzer, hat das eine genau die gegenteilige Dynamik angenommen. Bei Wolfsburg hoffe ich ja drauf, dass da Spieler sind, die dann merken, 6 Spieltage vor Schluss, boah, Abstiegskampf, weißt du was, ich bin nächste Saison sowieso weg, Bundesliga, mir scheißegal. Der Club ist mir scheißegal, ich...
Ja, genau. Wenn ich hier absteige, dann ist mein Vertrag nicht mehr gültig, kann ich mir was Neues suchen, kriege ich noch Handgeld, genau. Ja.
Genau, ciao Leute. So ungefähr. Da hoffe ich drauf. Das wäre doch mal eine Dynamik, die ich richtig positiv finde.
Genau. Absolut, ja.
So jetzt können wir in den Redaktionsplan gucken, Mike.
Ja, also vor dem Spiel Leverkusen fällt aus, nach dem Spiel Stuttgart kommt heute Abend.
Genau, ich werde kein Nachtreher Leverkusen, kein Nachtreher Stuttgart schreiben, aber ich werde so ein bisschen in die Zahlen reingucken, weil man da jetzt, den Artikel hatte ich eigentlich schon vorher geplant, weil man doch schon gerade im Offensivspiel schon so ein paar Dinge erkennen kann, auch in den Zahlen, die sich zum Besseren gedreht haben. Da gibt es jetzt noch ein Spiel mehr, bei dem man das sozusagen, wo die Zahlen ebenfalls in der Richtung waren. Hätten wir gegen Stuttgart verloren, hätte man das natürlich so nicht schreiben können, weil alle gesagt haben, ey, jetzt schreibst du, wir spielen besser, aber wir verlieren doch nur und so, und hier kommt doch auf Ergebnis an. Habt ihr alle recht? Jetzt schreibe ich es aber, weil wir gewonnen haben gegen Stuttgart, und jetzt schreibe ich das mal auf und guck mal, was ist denn da, wie besser geworden? Ist es überhaupt besser geworden? Bisher ist es nicht mehr als eine Statistikreihe, die ich mir mal angeguckt habe, wo ich einen Trend erkannt habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich dieser Trend, wenn ich in andere Zahlen reingucke, bestätigt. Also dass da schon tatsächlich gerade das Offensivspiel deutlich besser geworden ist als vor der Winterpause. Das würde ich heute Abend, möchte ich das schreiben. So habe ich es mir vorgenommen. Heute Abend schreiben, Dienstag im Laufe des Tages soll es erscheinen.
Gut, ja. Von mir kommt nichts. Ich muss noch den Super Bowl gucken. Ich weiß, wie es ausgegangen ist, von daher braucht mich keiner mehr spoilern, aber die Lage reicht dann ja wahrscheinlich auch.
Auf jeden Fall. Nina, möchtest du, ich weiß noch nicht, ob es stattfindet, möchtest du zu einer Medienrunde mit dem FC St. Pauli gehen?
Wenn das zeitlich alles hinhaut, könnte ich das machen. Oder ich versuche meine Schreibblockade, die ich letzte Woche nach Leverkusen hatte, ein bisschen zu übergehen wieder.
Ach ja, du kannst ja deine gute Laune jetzt mal nutzen. Kannst du direkt.
Vielleicht. Ich meine, ich wollte einfach ein bisschen in die Tasten hauen und mal gucken, was mein Frust oder meine Freude über den Fußball auslassen. Mal schauen. Ich habe noch nicht weiter, ich habe mich noch nicht wieder rangetraut, aber entweder das oder, wenn es zeitlich passt, eine Medienrunde. Mal schauen.
Das macht doch mal. Ihr werdet sehen, was dabei herauskommt. Am Donnerstag findet dann die Pressekonferenz statt und entsprechend gibt es dann am Freitag den Vorbericht vor dem Spiel in Leverkusen und der kommt auch wenn wir gerade erst vor kurzer Zeit gegen Leverkusen gespielt haben. Und genau, wir freuen uns dann darauf, dass wir am Samstag, dass Nina für uns in Leverkusen sein wird. Voller Vorfreude
schon wieder.
Mann, diese scheiß Knasttoiletten, wirklich. Das ist so ekelhaft da. Die haben nicht mal Seife. Die haben dann Seifenspender, aber schaffen es nie, da Seife reinzufüllen. Wozu haben sie so... Ich bin so jetzt schon wieder sauer.
Jetzt schon. Das ist gut. Montags.
Ja, genau. Jetzt haben wir diese 53 Minuten 30 Aufnahme. Die haben wir jetzt in der Zeit haben wir es geschafft, Ninas gute Laune komplett runterzuziehen.
Ja, sagt Leverkusen und ich bin schon genervt. Also sorry.
Ich hoffe, das ist Anfang nächster Woche anders, Nina.
Ja, dann muss ich zumindest erstmal eine Zeit nicht mehr dahin fahren.
Ich hoffe ja, dass du nächste Saison dahin fährst nochmal.
Ja, das ist was anderes. Aber erstmal nicht innerhalb von 2 Wochen. Zweimal. Das ist wirklich. Na, egal. Ich lasse es. Ich muss aufhören.
Ich fahre nicht nach Leverkusen. Aber ich darf, wenn das Wetter da mitspielt und die Kunstrasenplätze hier in der Umgebung weiter bespielbar sind, am Samstag assistieren beim Spiel des SV Henschel Ulzburg gegen die ersten Frauen des FC St. Pauli.
Aha, da wäre ich ja als SV Henschel Ulzburg schon mal kritisch, ne?
Was? Ich bin Mitglied beim SV Henschel Ulzburg. Ich pfeife für ein bisschen euch. Ich bin natürlich total neutral bei dem Spiel. Nein, ernsthaft.
Aha.
Ja.
Naja.
Okay. Wir werden sehen.
Ja, du wirst berichten müssen, Mike.
Ja, ich befürchte noch, dass es ausfällt, aber mal gucken. Wenn es stattfindet, habe ich Bock drauf.
Ja. Gut. Gut. Wir wünschen euch eine richtig schöne Woche. Genießt es. Genießt dieses Gefühl von, vielleicht ist ja doch was möglich noch diese Saison. Vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwie. Nehmt den ganzen, diese ganze Motivation, dieses ganze gute Gefühl, was ihr habt, nehmt das mit in die nächsten Wochen. Es werden sicher noch schwerere Zeiten wiederkommen und es kann auch immer noch sein, dass das richtig beschissen wird. Aber wir sollten es trotzdem versuchen.
Genau. Tragt euch auf jeden Fall die Relegationstermine in den Kalender ein. So.
Alles klar. Gut. Bis dann.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.